Du kannst etwas sehen und doch nicht sehen. Es kommt irgendwie nicht an, es rauscht an deinen Augen vorbei. Vor ein paar Jahren hat mal ein Geiger von Weltruf an einem soziologischen Experiment teilgenommen. Er hat sich als Straßenmusiker in der New Yorker U-Bahn, irgendwann im Februar, meine ich, war es, hingestellt und angefangen zu spielen in der Rush Hour. Und kaum jemand hat ihn bemerkt. Ein paar Kinder sind stehen geblieben, ein paar Passanten, aber er hat nicht mehr Aufmerksamkeit gezogen, trotz seines virtuosen Geigenspiels, als irgendein dahergelaufener, abgerissener Straßengitarrist mit verstimmter Gitarre. Hätten die Leute es gewusst? Sie haben es irgendwie gesehen, sie sind vorbeigerauscht, irgendwo im Blickwinkel war dieser Geiger und irgendwo haben sie es auch gehört, aber kaum jemand hat die Präsenz dieser besonderen Person da in der U-Bahn-Station bemerkt. Er hat auch irgendwie seinen Geigenkasten da aufgeklappt gehabt und er hat irgendwie so um die $40 eingenommen und kaum einer wusste, dass Leute $120 bezahlen für ein Ticket in dem Konzerthaus, wo er am nächsten Tag spielen würde. Die Gefahr ist, dass wir ähnlich an Jesus vorbei leben, an Jesus vorbei rauschen. Irgendwas klingelt in unserem Ohr, wir hören seinen Namen, wir haben uns vielleicht sogar vertraut gemacht mit seiner Gestalt, aber wir rauschen dran vorbei. Wir nehmen ihn nicht wirklich wahr. Wir nehmen seine Gegenwart nicht wirklich wahr. Wir leben irgendwie dran vorbei. Vor einigen Wochen hatte ich euch bei unserem Entlassungsgottesdienst von unserem Teenie Bible College hatte ich euch erzählt von der Bekehrung eines jungen Moslem. Und zwar aufgrund eines Sehens. Er hatte eine Christusvision. Das passiert in der islamischen Welt gar nicht mal so selten. Dass Muslime konvertieren, zum Glauben kommen an Jesus, weil sie eine Christusvision haben oder einen Traum, wo ihnen eine weiße Gestalt begegnet und sich ihnen vorstellt. Und dieser junge Moslem, dieser junge Konvertit, irgendwo zwischen Islam und Christentum, hat sich an einen Priester gewandt nach so einer Vision mit dem Wunsch, sich taufen zu lassen. Und das ist in den islamischen Ländern eine gefährliche Sache, teils von staatlicher Seite nicht zugelassen. Es gibt dort Antibekehrungsgesetze. Das, was für uns hier so selbstverständlich ist, Religionsfreiheit, freie, selbstbestimmte Entfaltung des eigenen Lebens und Selbstbestimmung auch im Hinblick auf den Glauben, auf die Religionszugehörigkeit, das ist in einer Reihe von islamischen Ländern überhaupt nicht so. Und auch in weniger islamischen Ländern ist das innerhalb der Kultur, innerhalb der Familien eine hochbrisante Angelegenheit. Und es gibt nicht selten Ehrenmorde, sogenannte Ehrenmorde, die verübt werden, wenn ein Moslem konvertiert, wenn er Christus als seinen Erlöser annimmt. Und dieser Priester sah diesen jungen Mann vor sich und er wollte ihn warnen. Er wollte ihn hinweisen auf die Konsequenz, was es mit sich bringen kann. Dass es sein kann, dass er buchstäblich seinen Löffel abgeben muss. Dass es sein kann, dass er stirbt, wenn er sich taufen lässt. Und er hat ihn also versucht, dieser Priester so ein wenig von seiner Euphorie runterzuholen, von seiner Begeisterung. Und irgendwann mal sagte dieser junge Mann, der, wenn man so will, erst wenige Tage an Christus gläubig war, zu diesem Priester, der Theologie studiert hatte und seit Jahren gläubig war, dieser junge Mann sagte zu dem Priester, stellt ihm die Frage, du hast ihn noch nicht gesehen, oder? Dieser junge Mann war so ergriffen von dem, was er gesehen hatte, dass für ihn völlig klar war, diese Person, Jesus, ist jede Hingabe wert. Sie ist es wert, dass man das eigene Leben für sie hingibt. Ja, in diesem Sinne, der Gegenstand des Tages heute ist eine Brille. Bei der Gelegenheit, wir haben hier ein Modell 50er, 60er Jahre und eins so 70er, 80er Jahre, die hier schon seit geraumer Zeit ihr Dasein, ihr trauriges Dasein im Gemeindezentrum fristen. Wenn jemand seine Sonnenbrille vermisst, hier vorne sind sie. Brille. Der Abschnitt aus dem Markus-Evangelium, den wir uns heute ansehen. Klammer auf, wir machen weiter mit dem Markus-Evangelium. Letzten Sonntag haben wir Ende von Kapitel 8, Anfang von Kapitel 9 uns angesehen. Und heute geht es genau an der Stelle weiter. Markus 9, die Verse 2 bis 13. Und dieser Abschnitt will uns eine Brille reichen, dass wir Christus mit neuen Augen sehen. Nach 6 Tagen nahm Jesus Petrus, Jakobus und den Johannes mit auf einen hohen Berg hinauf, nur diese 3. Da veränderte sich auf einmal vor ihren Augen sein Aussehen. Und seine Kleider wurden leuchtend weiß, derart weiß, wie es kein Waschmittel der Welt bewirken kann. Da erschien ihnen Elia mit Mose und sie vertieften sich in ein Gespräch mit Jesus. Petrus sagte als Reaktion darauf zu Jesus: Rabbi, wie schön, dass wir so beisammen sind. Lass uns doch 3 Zelte aufschlagen. Eins für dich, eins für Mose und eins für Elia. Er wusste nämlich nicht, wie er darauf reagieren sollte. So beklommen waren sie. Da bedeckte sie auf einmal eine Wolke. Und eine Stimme sprach aus der Wolke: Dies ist mein geliebter Sohn, hört auf ihn. Plötzlich sahen sie sich um und entdeckten niemanden mehr, nur noch Jesus war bei ihnen. Während sie von dem Gebirgszug hinabstiegen, gab er ihnen die strikte Anweisung, niemandem das Erlebte zu erzählen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden wäre. Diese Anweisung fesselte sie, sodass sie darüber debattierten, was die Auferstehung von den Toten eigentlich sei. Da fragten sie ihn und sprachen: Warum sind denn die Schriftgelehrten der Meinung, dass vorher Elia kommen muss? Er aber antwortete ihnen: In der Tat muss Elia zuerst kommen, um alles vorzubereiten. Wie kann es dann wohl angehen, dass vom Menschensohn geschrieben steht, er werde viel erleiden und verworfen werden? Und nun verrate ich euch: Elia ist längst gekommen und sie haben mit ihm gemacht, was sie für richtig hielten. So steht es über ihn geschrieben. Ich spreche nochmal ein Gebet. Geist Gottes, wir laden dich ein, zu kommen und uns Jesus vor Augen zu führen, so wie wir ihn vielleicht noch nie gesehen haben. Du weißt um die vielen Dinge, die an uns vorbeirauschen, Herr. Wir sind manchmal wie in einer Schleife gefangen, wie im ständigen Feierabendverkehr. So ein hohes Tempo und zugleich so ein Feststecken. Und wir sind mit dem Kopf nicht wirklich da, wo wir sind. Ich bete, dass du uns runterholst. Und ich bete, dass du uns die Augen öffnest. Amen. Genau, bei den Jüngern passiert etwas mit ihrem Blick, mit ihren Augen. Sie bekommen, wenn man so will, eine Brille aufgesetzt und sie sehen Jesus auf einmal mit ganz anderen Augen. Andersherum, die Gestalt Jesu verändert sich. Eigentlich so eine filmreife Szene. Also die Leute, die für Special Effects bei Filmen da sind, denen würde was einfallen, wie man sowas machen kann. Jesus wird leuchtend hell, er wird strahlend hell. Und wenn man sich überlegt, was passiert da eigentlich, dann zeigt sich in diesem Moment auf dem Berg, in diesem privaten Moment zwischen Jesus und seinen 3 engsten Jüngern, es zeigt sich die eigentliche Person Jesu. Die christlichen Kirchen bekennen seit Jahrtausenden Jesus als wahren Menschen und als wahren Gott. Wahrer Mensch und wahrer Gott. Und die Evangelien, die Jünger, die schildern Jesus fast ausschließlich als wahren Menschen. Es ist nicht auf den ersten, nicht mal auf den zweiten oder dritten Blick erkennbar, wer da eigentlich gekommen ist. Und hier in diesem Moment fällt der Schleier und es zeigt sich, wer Jesus eigentlich ist. Es zeigt sich, dass in ihm Gott selbst gekommen ist. Und es zeigt sich auch in diesem Detail, dass Elia und Mose erscheinen. Nebenbei bemerkt, Elia und Mose sind die beiden Figuren im Alten Testament, die auch auf einen Berg gestiegen sind und die da ein Gewölk gesehen haben und die dort Gott begegnet sind, in besonderer Art und Weise. Und ich frage mich immer, wenn ich diese Stelle lese, kann es sein, dass dieser Gebirgszug irgendwie außerhalb von Raum und Zeit ist und dass es sich bei diesen drei Schilderungen, die wir im zweiten Buch Mose finden, irgendwo in 1. Könige 19 und hier in Markus 9, ob es sich vielleicht um ein und dasselbe Ereignis handelt. Mose und Elia jeweils in diesen Berichten, sie sind Gott begegnet und sie gehen völlig verändert wieder von diesem Berg runter. Moses Angesicht ist übrigens verklärt. Es leuchtet. Also ganz spannend, ganz fesselnd finde ich, was hier passiert. Mose und Elia sind die bedeutendsten Figuren des Alten Testaments. Elia ungefähr 900 Jahre zurück, Mose vielleicht 1300 Jahre zurück. Und die Jünger bekommen hier ein Kino, das ist ihnen wirklich das Auffassungsvermögen völlig sprengt. Sie sehen Jesus in Gemeinschaft mit den maßgeblichen Figuren ihres Glaubens. Sie sehen Jesus auf Augenhöhe reden mit Mose und Elia. Und ihnen wird deutlich, es ist nicht zu ignorieren, es drängt sich ihnen auf, dieser Jesus, mit dem wir Tag aus, Tag ein unterwegs sind, mit dem wir essen und schlafen, er spielt in einer Liga mit Mose und Elia. Und dann kommt auch noch diese Stimme. Geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen, geliebter Sohn, ihn sollt ihr hören. Also diese Stimme aus der Wolke, die Stimme Gottes sagt nicht, ihr sollt Mose, Elia und meinen Sohn hören, sondern sie sagt nur, ihr sollt meinen Sohn hören. Die Botschaft ist völlig klar. Jesus ist bedeutender als Mose und Elia. Und was Jesus sagt, hat mehr Gewicht als das, was Mose und Elia gesagt haben. Also den Jüngern, ihnen fallen, dieser Schleier fällt und sie erkennen, sie werden damit konfrontiert, wer Jesus wirklich ist. Noch eine Bemerkung. Mose ist für die Ohren der Juden zu der Zeit nicht nur eine Figur gewesen, sondern Mose steht auch für das alttestamentliche Gesetz, die fünf Bücher Mose. Und Elia steht nicht nur für einen Propheten aus, für einen Menschen, das auch von vor 900 Jahren, sondern er steht auch für die gesamte Prophetie. Elia ist der Prophet schlechthin. Das Alte Testament endet, Buch Maleachi, mit der Ankündigung, dass Elia wieder kommen wird oder noch einmal auftauchen wird. Das heißt, Elia steht für die ganzen prophetischen Schriften im Alten Testament. Das Gesetz und die Propheten. Zwei, dreimal kommt das vor in den Evangelien, diese Wendung, diese stehende Wendung, Gesetz und die Propheten. Damit ist schlicht und ergreifend die Bibel der damaligen Juden gemeint. Also es ist auch sozusagen, und Jesus steht für das Neue Testament. Also wenn man so will, kann man diese Begegnung sehen als eine Begegnung zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Zwischen dem Gesetz, den Propheten und dem Neuen Testament. Ja, also die Jünger sind tief getroffen. Petrus ist der Einzige, der ein paar Worte findet. Er stammelt da aus Verlegenheit irgendwas von drei Zelten, die aufgeschlagen werden sollen. Niemand achtet darauf. Genau. Auf einmal ist diese Erscheinung vorbei und sie steigen diesen Berg noch erschüttert herab. Also schon uns, ich weiß nicht, darf ich mal im Handzeichen bitten, wer war in den Bergen im Urlaub? Wer war irgendwie da? Einige waren auf den Bergen. Ne? Man ist ja so ganz Auge, wenn man auf dem Berg ist und wenn das Wetter einigermaßen schön ist, wenn man auf einem Gipfel steht. Man schaut sich um und meistens auch, wenn man in Gemeinschaft unterwegs ist, man geht eher schweigend runter. Man saugt das so sehr auf, besonders wenn man eher so norddeutscher Tiefländer ist. Diese gigantischen Berge. Man hat wenig Gesprächsbedarf, wenn man das anguckt. Man ist ganz Auge. Und so werden auch die Jünger noch ganz Auge gewesen sein. Jetzt nicht von der schönen Aussicht, es war ja immer bewölkt auf dem Gipfel, sondern weil sie diesen neuen Blick für Jesus bekommen haben, weil sie Mose und Elia gesehen haben. Und Jesus gibt ihnen die strikte Anweisung, nicht davon zu reden, und zwar bis der Menschensohn von den Toten auferstanden wäre. Diese Situation, dass auf einmal der Schleier fällt und sich die Gottheit Jesu zeigt vor einigen Menschen, diese Situation ist eigentlich so etwas wie ein Vorgriff auf die Auferstehung. Viele Ausleger sagen auch, dass diese Verklärung auf diesem Berg, dass sie den Berichten von Erscheinungen des Auferstandenen ähnelt. Also Jesus auch nach der Auferstehung von den Toten, er war nicht auf den ersten Blick erkennbar für die Jünger. Also da war etwas mit seiner Erscheinung, mit seiner Gestalt irgendwie passiert. Auf der anderen Seite, er hatte noch die Nägelmale, das wissen wir auch. Aber diese Erscheinung ist eigentlich so etwas wie ein Vorgriff auf eine Auferstehungserscheinung. Und seit der Auferstehung ist es für die Jünger völlig klar, in diesem Menschen Jesus von Nazareth, in diesem Rabbi, den wir gefolgt sind, ist Gott selbst gekommen. Und diese drei Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes, die bekommen sozusagen schon vorher dieses Wissen und die Erfahrung, also nicht nur so als Text, das hatten sie zwischendurch auch mal, diese lichten Momente, wo Petrus erkannte, ist gar nicht lange her, einige Wochen vorher, einige Tage vorher, vielleicht hatte Petrus gesagt, du bist der Messias, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Also den Text, die Information hatten sie schon, aber hier bekommen sie es auf einer viel massiveren Ebene, die Wahrheit dessen, was sie schon so ansatzweise begriffen haben, dass in Jesus Gott selbst gekommen ist. Aber sie bekommen die strikte Anweisung, das nicht weiterzusagen, nicht mal ihren Jüngerkollegen. Sie sollen es für sich behalten und zwar, kein Zufall, bis Jesus auferstanden ist, sollen sie es für sich behalten. Das Interessante ist, das war mir bis vor ein paar Tagen auch nicht so bewusst, wir haben im Neuen Testament ein Beispiel davon, wie Petrus von dieser Erlaubnis Gebrauch macht. Wie er nach der Auferstehung davon berichtet. Und zwar, Kindergottesdienst würde ich fragen, wer weiß es. Hat jemand eine Idee, wo Petrus davon berichtet? Zweiter Petrusbrief. Wow. Bis vor ein paar Tagen wusste ich das noch nicht, oder war mir das noch nicht so klar? 2. Petrus 1, Verse 17 bis 19. Dort schreibt dieser Petrus, der Apostel, der dort auf dem Berg war und der auch diese Anweisung bekommen hat, nach der Auferstehung, einige Jahrzehnte später, schreibt er, denn er, also Christus, hat von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit empfangen, jetzt, als eine Stimme von erhabener Herrlichkeit an ihn erging. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Nebenbei bemerkt, bei der Taufe ist das auch passiert. Aber jetzt wird es eindeutig. Die Stimme, die vom Himmel kam, haben wir gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Dadurch ist das Wort der Propheten für uns noch sicherer geworden und ihr tut gut daran, es zu beachten, wie ein Licht, das an einem finstern Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Spannende Redewendung, aber wir merken, hier geht es um Licht auf einmal. Es geht um den Berg und es geht um Licht. Petrus spricht hier von lichten Momenten, dem Aufgehen eines Sterns. Und was Petrus hier im Prinzip sagt, genau, heiliger Berg, Morgenstern, dieses Aufgehen des Morgensterns im eigenen Herzen, damit sagt er seinen Hörern, euch steht sowas auch bevor und ihr braucht auch sowas. Ihr braucht so in euren Herzen so ein Erlebnis, dass Christus für euch verklärt wird, dass ihr die Helligkeit dieser Gestalt, dass ihr eine Schau dafür bekommt. Ihr alle, es gibt auch noch eine spannende zweite Wendung im Petrusbrief, da heißt es, heiligt den Herrn Christus in euren Herzen. Heiligt heißt, gebt ihm einen besonderen, hervorgehobenen Platz in euren Herzen. Also Petrus sagt, in euch selbst, in euren Gedanken, in euren Herzen, ihr braucht diese Schau, Jesu. Deshalb ist diese Frage so berechtigt und so gewichtig. Hast du ihn schon gesehen? Oder noch erschütternder und konfrontierender, du hast ihn noch nicht gesehen, oder? Diese Frage, ob wir bereit sind, uns hinzugeben für Jesus, ob wir bereit sind, den Löffel abzugeben, das war mein Gegenstand letzte Woche bei der Predigt, ob wir bereit sind, uns unser ganzes Leben, unsere Energie dieser Person hinzugeben, die steht und fällt damit, ob wir diese Schau Jesu haben, ob sich für uns ganz persönlich Christus so gezeigt und enthüllt hat, ob er für uns eine interessante historische Figur ist, ob das für uns nur ein Text ist, er ist der Messias, oder ob wir diese umwerfende Schau Jesu haben, von der Herrlichkeit seiner Gestalt. Wie kommen wir zu so einer Schau? Wie kommen wir zu so einer Schau der Herrlichkeit Christi? Wie können wir sozusagen die Brille aufsetzen? Ich finde es total spannend, also diese beiden Bibeltexte nebeneinander zu sehen. Diesen Bericht über Petrus, die Verklärung, und diesen Bericht von Petrus. Und ich finde, sie erklären sich gegenseitig. Im Petrusbrief ist die Rede von dem Wort der Propheten. Petrus sagt, diesem Aufgehen des Morgensterns, dieser inneren Verklärung, die wir persönlich erleben können mit Jesus, dass uns der Blick geweitet wird, dem geht etwas voraus. Und das ist spannend und das brauchen wir. Petrus sagt, wir müssen auf dieses Wort hören. Es ist das Wort der Propheten. Und man fragt sich, als ich diesen Abschnitt im zweiten Petrusbrief so für sich gelesen habe, da habe ich mich immer gefragt, was ist damit gemeint mit diesem Wort der Propheten? Und jetzt mit dem Wissen, Petrus spielt hier an auf die Verklärung, ist die Antwort völlig klar, denn in unserem Text wird, während sie runtergehen vom Berg, über Elia diskutiert. Es geht um Elia, den Typen, den sie gerade mit Jesus haben reden sehen und der eigentlich für die gesamte Prophetie steht. Also es geht nicht um irgend so ein prophetisches Wort, was mal irgendeiner in einer Gemeinde mal hat, was wir auch kennen, dass jemand so einen Eindruck von Gott hat, sondern es geht hier, Petrus spricht hier von der prophetischen Botschaft des Alten Testaments und er sagt den Gläubigen, es ist wichtig, wenn ihr diese innere Verklärung haben wollt, wenn ihr begreifen wollt, wer Jesus ist, dass ihr auch auf diese prophetische Botschaft aus dem Alten Testament achtet. Deshalb ist es zum Beispiel gut, dass man sich über ein paar Wochen mit König David beschäftigt, auch wenn man da vielen anstößigen und schwierigen Sachen begegnet. Aber dieser Textbereich wird von den Juden die vorderen Propheten genannt, die vorderen Propheten, ne? Diese Geschichtsbücher. Im Judentum heißen die vordere Propheten, weil sie eben auch prophetisch sind und viele prophetische Botschaften enthalten. Also wir sollen, gerade damit wir erkennen, wer Jesus ist, damit sich Jesus uns verklärt, sollen wir auf das prophetische Wort achten. Also irgendwie war dieses Bewusstsein zur Zeit Jesu da, bevor die ganz große Offenbarung kommt, bevor die Auferstehung kommt, bevor sich der Messias, dieser Gottmensch zeigt, muss Elia erst kommen. Und Jesus sagt jetzt, ist längst da gewesen. Und Jesus spricht hier natürlich, er spielt an auf Johannes den Täufer. Johannes der Täufer ist eigentlich der letzte alttestamentliche Prophet gewesen. Johannes ist übrigens so ähnlich bekleidet und so ähnlich aufgetreten wie Elia. Er hat damit zu verstehen gegeben, ich stehe hier vor euch als ein Elia. Johannes der Täufer selbst scheint dieses Bewusstsein gehabt zu haben. Er hat so einen Kamelhaarmantel und hat Heuschrecken gefressen und so einen Gürtel. Also er wird geschildert ganz klar als so ein Elia-Typus. Und Jesus bestätigt das hier und sagt, Johannes der Täufer ist dieser zurückgekehrte Elia. Er hat seine Botschaft ausgerichtet und er ist hingerichtet worden. Also halten wir fest, wenn wir eine persönliche Verklärung erleben wollen, dann müssen wir auf dieses Wort der Propheten, auf die prophetische Botschaft des Alten Testamentes achten. Jetzt frage ich einfach ein zweites Mal in die Runde. Kann man das zusammenfassen? Ich meine, das sind ja kilometerweise Kapitel, was die Propheten alles vom Stapel gelassen haben. Jesaja, Jeremia, die Schriftpropheten, Elia, hunderte von Kapiteln, schätze ich mal. Bis Johannes der Täufer, kann man das irgendwie in wenigen Worten zusammenfassen? Die Botschaft der Propheten, angefangen mit Elia, 900 vor Christus, bis Johannes den Täufer, ungefähr 20 nach Christus, 30, 25 nach Christus. Was sagt ihr? Kann man das mit zwei, drei Worten zusammenfassen? Die Botschaft der Propheten. Ja?
Ja, kehrt um.
Kehrt um. Sehr gut, Marilena. Vielen Dank. Ganz genau das ist es. Es ist eine konfrontierende und unbequeme Botschaft gewesen. Kehrt um. Und die Propheten, sie haben in welcher Gestalt auch immer, mit welchen Mitteln auch immer, sie haben das Volk in ihrer Generation darauf aufmerksam gemacht, ihr lebt falsch. Ihr habt den Bund mit Gott verlassen. Ihr könnt nicht vor Gott bestehen. Kehrt um, ändert euer Leben. Wenn du persönlich, wenn wir als Gemeinde, wenn unsere Generation, wenn wir eine Verklärung Jesu erleben wollen, sie wird uns natürlich geschenkt. Es kann sein, dass Jesus uns irgendwie auch mitnimmt, ganz persönlich und sich uns in neuer Art und Weise zeigt. Aber das, was wir tun können, ist, wir können auf diese prophetische Botschaft achten. Wir können uns selber dieser Konfrontation mit dem Willen Gottes aussetzen oder wir können ihr ausweichen. Wir können auf die Stimme unseres Gewissens, ja, die Stimme unseres Gewissens, wenn sie gefüttert ist mit dem Wort Gottes, dann ist das der eingebaute Prophet, die Stimme unseres Gewissens. Wir können auf diese Stimme hören oder wir können unser Gewissen ein ums andere Mal wie eine rote Ampel überfahren. Wenn wir Jesus sehen und erkennen wollen, dann müssen wir diese Konfrontation zulassen. Also dass die Wirkung der Propheten, die ist eigentlich, es ist sehr einfach, kehrt um, ist ihre Botschaft gewesen. Die Wirkung, die dabei war, war eine tiefe Erschütterung. Gott ist real, ich kann vor ihm, so wie ich lebe, nicht bestehen. Wenn man so will, an Pfingsten hatten diese 3000 Menschen, die sich bekehrt haben unter der Pfingstpredigt, sie haben darin, in der Verkündigung Jesu, auch eingepackt eine prophetische Botschaft gehört. Denn am Ende dieser Predigt heißt es, es ging ihnen durchs Herz. Das heißt, sie waren erschüttert, sie waren geradezu durchbohrt und ihre Reaktion war, was sollen wir tun? Also eine tiefe Erkenntnis, ich kann, so wie ich lebe, nicht weiterleben. Die letzten Wochen, ich bin da fertig, die letzten Wochen habe ich, ihr habt es schon mitbekommen, viel gehört von, ich nenne sie mal Elia-Bewegungen, Erneuerungsbewegungen, wo Leute teilweise spontan eine tiefe Überführung hatten davon, Gott ist real, Gott ist mächtig, so wie ich lebe, kann ich vor ihm nicht bestehen. Johann Christoph Blumhardt, evangelischer Pfarrer aus Württemberg, schon oft zitiert von dieser Stelle, hat gesagt, in diesen Zeiten, in solchen Erweckungszeiten, sündigen Leute nicht weniger, aber Sünde fühlt sich für sie an wie kochendes Pech auf ihrer Haut. Das heißt, wenn man so will, diese prophetische Botschaft, der prophetische Geist, dieser Geist des Elia, der Heilige Geist, er markiert für die Menschen, das ist Sünde. Und damit kannst du vor Gott nicht bestehen. Es gibt wirklich, auch in der Breite, in Landstrichen, es gibt in der Kirchengeschichte immer wieder Zeugnisse, wo teilweise ohne Verkündigung, ohne Prediger, ohne Leute, die irgendwie moralisch den Zeigefinger erhoben hatten, Leute das spontan wussten. Sie wussten, ich kann so vor Gott nicht bestehen. Das ist letztlich diese prophetische Botschaft. Gott ist real, du lebst falsch, kehr um. In dem Maße, wie wir das prophetische Wirken an uns heranlassen und zulassen, in dem Maße werden uns die Augen für Jesus geöffnet. Wir können nicht einfach so Jesus erkennen, verstehen, wer Jesus ist, sondern wir brauchen vorher vorbereitend diese prophetische Botschaft. Ich weiß nicht, wo du unterwegs bist, ob es eine Stimme in deinem Leben gibt, eine unbequeme Stimme. Was du machst, ist nicht in Ordnung, wie du lebst, ist nicht in Ordnung. Wenn du möchtest, wenn du Jesus sehen möchtest, wenn du ihn erkennen möchtest, hör auf diese Stimme und folge ihr. Lass dich erschüttern und räum dein Leben auf. Wenn du merkst, der Heilige Geist in diesem prophetischen Wirken, er legt seinen Finger auf einen wunden Punkt. Weich nicht aus. Jesus will sich dir zeigen. Jesus will sich dir zeigen. In seiner Herrlichkeit, in seiner Macht. Aber du musst vorher dieses Wirken zulassen. Wir beten. Geist Gottes, wir laden dich ein, so unter uns zu wirken. Ich lade dich persönlich ein, so an mir zu wirken. Wir laden dich ein, das, was nicht bestehen kann vor dir, in unserem Leben zu markieren. Wir laden dich ein, da den Finger in die Wunde zu legen. Herr, das machen wir nicht gerne. Aber wir wissen, es dient uns zum Heil und wir werden hinterher Jesus in seiner Schönheit sehen.